Ja, ich darf dann auch erstmal alle herzlich begrüßen. Danke fürs Kommen. Das Thema ist ein bisschen versteckt. Es hat ein heftiges Henne-Ei-Problem, sprich, zu viele wissen nichts von der ganzen Sache. Und weil niemand was weiß, wird es nicht nachgefragt. Und dann gibt es seltsame Konstruktionen, Konstellationen und bei Firmen und Behörden Haufen blöde Mails, die schon lange nicht mehr sein müssen. Und im Umfeld natürlich, mein Ausblick so auf die ganzen Leistungen, die es so gibt. Wenn ich in die 90er Jahre zurückgehe, da hatte eine Festplatte 40 MB und 16 MB Speicher konnte ich nicht bezahlen, das war zu teuer. Heute haben die minimal 16 Gigabyte. Und das reicht für einen Webbrowser oft schon nicht mehr. Ein Webbrowser, der macht mal so locker 10 Gigabyte weg, nur um ein paar Webseiten darzustellen. Der kann zwar inzwischen viel, aber summa summarum, wir haben da einen Faktor 1000. Prozessorleistungen sieht es genauso aus. Die haben sich auch entsprechend massiv erweitert. Die sind zwar nicht schlauer geworden, aber viel, viel schneller. Und bei den Speichermedien haben wir das Gleiche. Wie gesagt, 40 MB. Heute gibt es Dinger, die sind so groß wie mein kleiner Fingernagel. Und da habe ich 1,5 bis 2 Terabyte. Da haben wir den Faktor 10.000. Also zusammengefasst, es wird einfach vieles möglich, was vor vielen Jahren unmöglich war. Einfach, weil man es nicht bezahlen konnte, weil die Leistung nicht da war. Und dann haben wir unsere Behörden, die halt weit, weit zurückstehen. Die sind immer noch in den 80er Jahren stehen geblieben. Die schieben immer noch das Papier. Und die haben natürlich jetzt auch heftige Fragen. Und es gibt eine Menge Projekte dazu. Auch dieses Projekt ist nicht ganz uneigennützig. Die Behörden denken da durchaus an sich. Und das ist auch richtig, weil das einfach so nicht weitergehen kann. Und wenn ich jetzt, ups, wo ist er? Ach da. Ups. So. Was ist denn jetzt eigentlich das Riesenproblem, was die dann haben, wenn man denen jetzt das Papier wegnimmt? Die ganzen Behörden beißen sich ja bisher am Papier fest, produzieren Unmengen Formulare, vieles doppelt und dreifach. Wenn ich die wegnehme, ohne dass ich irgendwelche Vorkehrungen und Alternativen baue, dann weiß niemand mehr, ist es gefälscht, ist es verändert. Was ist damit passiert? Kann derjenige, der oder diejenige, die das bearbeitet, den Betrag dann auszahlen oder wird sie da behumst? Also sprich, das gigantische Problem, was die haben, ist das authentisch, was da rumgeistert und durch die Netze geschoben wird. Man hat dann seit längerer Zeit da diverse Projekte. Eins, das was immer, und auch Verordnungen sind ja gesetzliche Hintergründe, die im Rahmen der EU da beschlossen wurden. Dieses EIDAS gibt es schon länger und es steht im Wesentlichen halt für elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste. Und aus dem Ding ist diese EID, die der Personalausweis schon seit Jahren hat, entstanden. Da wird auch nur mit Wasser gekocht, man benutzt Webkomponenten, aber die sind, soweit ich jetzt weiß, relativ aktuell. Es wird mit Docker-Containern gearbeitet, das sind Java-Bibliotheken, also nichts von gestern. Da nun jetzt auch mehr erforderlich ist, sind wir jetzt bei dieser Erweiterung EIDAS 2, das ist auch schon 2-3 Jahre beschlossen. Da wurde auch heftig diskutiert, es gibt auch unheimlich viel Beschreibungen, Anforderungen, was man dort machen könnte. Und natürlich, die Anwender wollen endlich diesen alten Kram nicht mehr haben. Die wollen jetzt auch ein modernes Gesicht haben zu Behörden. Und dann muss man sich da was einfallen lassen. Und dann geistern da halt eine Menge Begriffe rum. Im Wesentlichen geht es um die Sprachen, die Kommunikationssprachen, die man verwendet. Und man muss bestimmte Attribute halt sicher, kryptografisch sicher attestieren. Also hat jemand Führerscheinklasse sowieso? Hat jemand irgendeinen Wohnsitz? Hat jemand was auch immer? Und das sollte halt nicht fälschbar sein. Und dann gibt es auch das Problem, wie sichere ich das ab? ich kann vieles verketten und so weiter, aber alles beginnt irgendwo und dann sind wir halt bei diesen Secure-Elementen und Secure-Devices, was ich hier dann so Wallets, Cryptographic Security Device nennt. Also das sind Smartcards, das sind eSIM-Einbauten in Smartphones und diverse Dinge mehr. Nur mal die Begrifflichkeiten halt hier in den Raum zu werfen. Ups. So. Dann, da hatte ich mal einen in der S-Bahn getroffen und das sehe ich öfters. Übrigens, das ist keine Frau, das ist ein Mann. Die sammeln Karten aller möglicher Art. Es gibt eine Gesundheitskarte, es gibt den Perso, es gibt wer weiß was. Und da wird halt gesammelt, gesammelt und das Durcheinander, naja, das nimmt seinen Lauf. Jetzt hat man entsprechend ein Ziel sich auserkoren. Man möchte diese Personalausweisgeschichte auch auf den Handys haben, gesichert. Bisher ist das Problem ja zum Beispiel, wenn Sie in eine Polizeikontrolle kommen, die haben das überhaupt nicht angeschaut. Die haben auch nicht gewusst, wie man bestimmte Dinge an dem E-Perso da überhaupt kontrolliert. Ich bin vor Jahren mal, ne, 2, 3 Jahre, das war ein Schleierfahnder. Also wenn man da in Tschechien vorbeifährt, ist ja das Thema mit Crystal Meth. Und mit dem hatte ich mich dann ein Weilchen unterhalten. Und ich habe dann auch ja, verwundert festgestellt, dass auch diese Polizei über diese Dinge überhaupt nicht Bescheid weiß. Hin und wieder frage ich mal Polizisten auch aus der Reihe, wie sie diese E-Perso-Sachen da jetzt kontrollieren, wie sie das machen. Inzwischen haben die wohl eine App, aber wo, welche Daten, wer mit wem und in groben Zügen, wie das funktioniert, da fehlt leider in der Regel auch die Kenntnis. Und in der Regel hält man sich halt an den visuellen Teilen auch dann fest. Hier auf der rechten Seite sieht man dann schon ein bisschen diese Age-Off und so weiter, dass man das alles in so kleinere Einheiten aufteilt, diese sogenannten Attribute, die dann jeder hat. Also ist jemand 16, ist 12 und so weiter und so weiter. Und das Ganze ist natürlich ein relativ großes Projekt inzwischen. Es gibt eine Menge Optionen, die man bauen möchte. Man baut da auch die Umgebungen dazu. Aber wirklich realisiert ist noch fast nichts. Und ich hatte auch gedacht, na okay, die Deutschen wollen da offenbar irgendwas Eigenes bauen. Aber das, der wesentliche Hintergrund ist einfach, bestimmte behördliche und organisatorische Abläufe der einzelnen EU-Länder unterscheidet sich halt bis heute in wesentlichen Dingen. Und das werde ich auch nicht los und deswegen muss da halt jeder bauen. Es sind in der Zeit, ja, 17 Piloten sind sichtbar von diversen Ländern, Finnland etc. Auch in Deutschland gibt es mehrere. Und die, wo halt die ganzen Sachen mal aufgebaut sind, wie funktioniert das überhaupt, welche Funktionen kann man abbilden und bis wann kriegt man bestimmte Sachen zum Laufen. Und nach einer Weile, natürlich muss man dann auch schon wieder kleinere Brötchen backen, weil das alles nicht so schnell geht. Außerdem ist die Gruppe bei Sprint, also das ist so eine neu gegründete Organisation in Deutschland. Das soll so viel heißen wie Institut für Sprunginnovationen in Deutschland. Die sind nicht so groß, das sind nicht so viele Leute. Ja, man hat zum Beispiel jetzt an dem Funke Wallet eine Reihe Sachen mal ausprobiert, mal gezeigt, wie das gehen könnte. Es gab eine Reference-Implementation, es gab die Lizzie Wallet. Was dann tatsächlich irgendwann die Öffentlichkeit erblickt, das ist noch nicht raus. Man sieht dann so ein Schemabild, wie das mit dem Smartphone dann laufen soll. Man sieht jetzt auch schon hier, Keystore ist notwendig. Kann wieder dazu führen, dass bei vielen Smartphones es gar nicht geht, weil die sowas gar nicht haben. Und auch der E-Perso ist ja auch so eine Art Keystore. Der kann viel mehr, als mir bisher bekannt war. Man braucht ein anständiges User-Interface. Man braucht so ein Wallet-Provider-Backend. Es soll mehrere Wallet-Provider geben. Und dahinter ist dann nochmal so ein Orchestrator drüber, der auch diese Schnittstellen da überwacht. Dann gibt es eine ganze Reihe von, kann man da was anzeigen? Nee, hat er nicht. Diverse, ja, sind es authentische Quellen, wie schon angesprochen hatte, hat jemand einen bestimmten Führerscheinklasse, dann der Begriff PID, der immer fällt, das steht für Personal Identification Data, also Name, Anschrift, Alter und solche Dinge. Und dann beim ePerso wurde zum Beispiel auch die qualifizierte Signatur angeboten. Das Problem ist nur, es hat niemand was davon gewusst und deswegen hat es auch niemand bestellt. Und dann irgendwann haben die gesagt, okay, dann schalten wir es wieder ab, dann interessiert ja niemand. Es ist relativ ungeschickt, weil der Aufwand, jeden Deutschen mit so einem Zertifikat zu versorgen, der wäre meiner Meinung nach gleich null gewesen. Einfach machen und auch wenn 99% nichts verstehen, die hätten aber mit der Zeit gemerkt, oh, man kann damit ja was machen, das macht Sinn. Und wenn ich jetzt alleine mal bei LibreOffice so einen Text schreibe, das kann schon lang wunderbar signieren und es geht nur noch darum, dass es eine qualifizierte Signatur ist, also einer richtigen Unterschrift entspricht. Und das Reinkopieren von irgendwelchen Unterschriftenbildern, das ist Quatsch mit Soße. Auch noch ein Hinweis auf die Historie. In den 90er Jahren, da wurden ja die Faxgeräte noch richtig eingemessen, ne? Dass die, wie viel Dämpfung die aushalten, laufen die dann noch stabil und dass die bestimmte Kennungen von sich geben. Und damals war die Telekom ja auch noch eine Behörde, das hieß noch Deutsche Bundespost und das war eine Tochter. Dann sind Faxkarten aufgekommen für die PCs. Und da waren dann diese ganzen Sachen nicht mehr sicher. Das konnte jeder einstellen, was er wollte. Und dann kam die Antwort von der Juristerei, ja, dann ist es auch nichts mehr wert. Also ob jemand beim Gericht da irgendwas eingereicht hat oder nicht, ja, who knows, keine Ahnung. Dann sieht man unten, das ist im Prinzip der ePerso, was man da sieht. Das ist eine Karte, die mächtig mit Kryptographie schon versorgt ist, mit Zertifikaten, mit PIN und CAN und was man so braucht. Es gibt Java-Cards. Nach meinem Kenntnisstand sind so etwa zweistellige, unter 100 verschiedene Varianten unterwegs. Die werden dann mal aktualisiert, es kommen neue Features dazu und so weiter. Aber es muss halt mit dem Ganzen zusammenspielen natürlich. Und diese ganzen speziellen Devices haben halt immer das Problem der Eigenwilligkeit, weil ich dafür spezielle Treiber brauche, spezielle Anpassungen und, und. Jetzt mal das größere Schema mit dem Orchestrator. Der kleinere innere Teil ist hier wieder nochmal dargestellt. Ich habe den User, ich habe den Wallet-Provider, ich habe den Registrar, der sich darum zu kümmern hat, wer darf denn dort eigentlich mitspielen, wer darf denn dort was anbieten und was darf der überhaupt fragen. Der Orchestrator sitzt über alle Wallets oben drüber. Und er hat zum Beispiel auch dafür zu sorgen, wenn da Dinge abgefragt werden, die nicht vereinbart sind, den zu stoppen. Genauso diverse Relaying-Partys, das sind im Grunde nichts anderes als Webserver-Anbieter. Ich habe da als Beispiel, gehen wir mal auf die nächste Seite, der Begriff DRV. Sie wissen sicher, was DRV bedeutet. Also nicht, es ist nicht der Treiber gemeint, sondern es ist die deutsche Rentenversicherung. Die deutsche Rentenversicherung war einer der ersten, die da entsprechend ausgestattet war und ihren ganzen IT-Chaos-Krempel doch akzeptabel aufgeräumt hat, sodass man gewisse Dinge in gewissen Schemata online machen kann. Aber leider haben die auch das Problem, es gibt ja 13 bis 20 Millionen Rentner und 60 Millionen Versicherte und mehr. Und die haben gerade mal 200.000 User da drin. Also erbärmlich schlecht. Und jetzt sieht man links oben zum Beispiel einen Server als PID-Provider. PID-Provider ist eine Meldebehörde, ne? Die da die Personendaten einsammelt, wo wohnen die, Adressen und so weiter. Leider haben die sich inzwischen als ziemliche Datenschleudern geoutet. Und ich werde mit denen in nächster Zeit wahrscheinlich noch ein bisschen Streit bekommen, weil das so nicht geht. Und der andere Anbieter unten drunter, das kann einer sein, der immer noch sein Papier durch die Gegend schiebt und da irgendwelches Klump auf dem Haufen hat. Und dann haben die halt das Problem, dass sie es händisch dort eintragen müssen. Die kriegen natürlich die Zulassung genauso von einem Orchestrator, können das Ganze machen, aber es kostet halt einen Haufen Manpower. Und ob es aktuell ist, das ist nochmal eine andere Frage. Auf der anderen Seite sind es diverse Anbieter. Und ja, es ist leider so, dass ich bisher von den ganzen Firmen im kommerziellen Bereich, vor allem Banken, nichts getan hat. Wenn das so stimmt, dann sind es vielleicht ein paar Sparkassen, soweit ich das gesehen habe. Aber ich kann mir jetzt wieder vor ein paar Tagen mit einer Mailschreiberei, das ging da um eine, wie heißen die, die gebührenfrei, ach, die Advanzia Bank. Und dann werden da Fragen, stimmt die Adresse und bla bla bla, wo ich dann halt zurückschreibe, Leute, das hättet ihr euch schon lang einrichten können, dann können wir uns diese ganze Mailerei sparen. Das wird einfach abgefragt und das ist kryptografisch gesichert und dann stimmt das und gut ist. Aber die haben es eben nicht und die verstehen es auch nicht. Und da kann ich mich auch nicht rausreden, dass es zum Beispiel Luxemburger sind oder Frankreich oder wo auch immer. Die haben die gleichen technischen Möglichkeiten. Dann das Ganze nochmal anders aufgesplittet. Es gibt halt, dass das Ganze managebar sein muss. Es wird eine ganze Reihe weitere Anbieter geben, die da irgendwelche Dienste reinschieben, die dann anders gestaltet sind, die so Attribute haben. Es könnten auch Tickets sein. Es könnten auch die Krankenkassenkarte dort rein verschwinden. Da unten sieht man Plattform Attestation Provider. Was die natürlich machen müssen und was dann vermutlich bei EIDAS nicht so gefällt, die müssen sich ihre Anlage auch von diesen Testern einmal anschauen lassen. Haltet ihr euch an bestimmte Dinge? Sind bestimmte Sicherheitsmerkmale da? Und natürlich gibt es da noch sowas wie einen EID-Server. Das gibt es schon länger. Das ist nämlich die EID, die auf dem ePerso schon lange drauf ist. Die Server gibt es auch schon längere Zeit. Und die sind auch europaweit über Roaming soweit vermascht. Also da kann genauso einer Italiener hierher kommen. Was halt im Wesentlichen passiert, dass es weitergereicht wird in seine Heimat und dort wird es gecheckt. Ja, dann gibt es da noch weitere Rollen, die man da machen kann. Generell ist so, es ist vieles im Fluss, vieles in der Diskussion. Und es kann auch sein, wenn man in einem Jahr da drauf guckt, sieht es vieles schon wieder anders aus. Einfach weil das noch nicht realisiert ist, sondern das sind Diskussionen und Pläne, die in bestimmten Arten teilweise gebaut sind, getestet sind. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Dann gibt es ja zum Beispiel einen Vorschlag. Also die Sprint hat da so ein, ja nicht Wettbewerb, aber so eine Art Ausschreibung, wo sich die ganzen Organisationen, Banken, Visa, NGOs dazu äußern können und sollen, was sie von so einer Sache erwarten, wie man das bauen könnte. Im Falle von Telekom ist klar, es geht um Telefonkarten und das Ganze abzusichern, ohne dass man da viel durch die Gegend schieben muss, sondern das Ganze online machen kann. Ob das jetzt über einen QR-Code kommuniziert oder NFC-Schnittstelle, das ist alles nebensächlich. Wichtig ist, dass es halt integriert ist. Und da gibt es halt die verschiedensten Vorstellungen, wie man das machen könnte. Ja, in etwa. QR Solution, genau, Qualified Electronic Signature. Multinational natürlich für die ganze EU. Ja, das wird sich dann in den nächsten Zeiten zeigen. Nochmal ein anderes, einfacheres Schema. So eine Relaying Party auf die Art, dann Herausgeber, also Issuer, Qualified Electronic Attestation, also kryptografisch abgesichert, hin zu der Erweiterung, die in EIDAS 2 beschrieben sind. Das BSI ist nicht ganz außen vor und das AA2-SDK heißt nichts anderes als Auswahl-App 2 Software Development Kit. Oder qualifizierte elektronische Signatur, Modul, das soll dann so erweitert sein, dass es offline und online geht. Also, dass ich das beliebig raussuchen kann. Und dahinter EID, das ist mein E-Perso dann wieder. Ne? Dann zur Arbeitsmethodik hat man, ja, es soll nicht so sein, dass im stillen Kämmerlein ein paar Leute irgendwas machen, sondern dass man sich an bestimmte Methodiken da jetzt hält. Es soll privat sein, es soll sicher sein, es soll flexibel sein, also deswegen Agility, es soll anpassbar sein, es soll offen sein, transparent, es soll userzentriert sein, also es geht um den Nutzer, es soll skalierbar sein öffentlich und privat und auch konsequent nur Open Source. Auch die Bibliotheken, man will keinen proprietären Kram und man hofft halt auf die Art, dass das Ganze dann auch zu Erfolg führt. Da gibt es dann, ja, zum Beispiel hier, etliche, die nur so Bibliotheken entwickeln. Das Programm selber, was gebaut wird, hat ja viele Funktionen nicht, sondern benutzt ja nur vorgefertigte Strukturen, bindet die ein. Und da gibt es dann die verschiedensten Möglichkeiten, für die man was anbietet, aber eben auch alles offen. Und auch generell nochmal zum Thema Open Source. Es hat einen enormen Vorteil, dass man bei Sicherheitsbedenken zu jedem sagen kann, wenn du mir nicht traust, dann schau doch selber rein. Du siehst den Quellcode. Es muss nur noch sichergestellt sein, dass aus diesem Quellcode diese Apps dann auch und Bibliotheken und so weiter tatsächlich gebaut werden, dass da nichts dazwischen geschoben wird. Da gibt es die verschiedensten Varianten. MDoc, ja. Generell, was sind Bibliotheken oder Englisch Libraries oder kurz Lib? Im oberen Teil sieht man, wenn man in so ein Programm mal reinguckt, das hat so den typischen Header, das sind verschiedene Teile. Inzwischen ist es auch so, dass, wie das bei altem C-Code war, dass man da einfach irgendwas reinschieben kann und an beliebigen Stellen ausführen. Das ist alles Geschichte. Die Prozessoren haben längst so Execution Flag, das bedeutet bestimmte Stellen, da wird kein Code angenommen, auch nicht ausgeführt, andere wird nur geschrieben, gelesen und so weiter. Es ist kräftig gekürzt, was Sie hier sehen. Im Wesentlichen aber, dass hier eine Sicherheitsarchitektur da ist, dass bestimmte Dinge, die nicht funktionieren sollen, auch nicht funktionieren. Und dann im unteren Teil zum Beispiel die Abfrage von der typischen Shell, die Bash, und dann sieht man, die zeigt halt auf bestimmte Bibliotheken, wo die dann im Ablauf bestimmten Code holt und ausführt. Also nicht die gesamte Bibliothek wird geholt, sondern nur das, was man da gerade braucht. Und es ist auch längst so, die Betriebssysteme sind so ausgefuchst, dass sie zum Beispiel, wenn die Shell 20 Mal im Speicher, 20 Mal ausgeführt wird, steht die trotzdem nur einmal im Speicher, weil das System erkennt, ach, das ist ja der gleiche Code, der ist schon da. Es geht nur noch um die beschreibbaren Teile. Und bei den Bibliotheken ist es so, diese Programme haben jetzt relativ wenig, genauso unten, das ist dann ein Go-Programm, dieses GoCryptFS, das ist ein Overlay-Dateisystem zur Verschlüsselung. Die Architektur von Go ist im Wesentlichen, dass man alles intern hat und außen nur die absolut notwendigen, weil wenn Sie ein grafisches Programm benutzen, dann ist es oft so, dass Sie ruckzuck bei 100 und mehr Bibliotheken im Speicher sind. Und dann wird es unübersichtlich und genauso der ganze Blödsinn muss ständig gepflegt und aktuell und eingebunden sein. Das macht es halt schwierig und Go ist halt wieder ein guter Weg zurück. Wir nehmen nur noch ein paar grundsätzliche und gucken, dass es portabler wird. Man hat in dem Umfall jetzt auch so eine Abfragesprache gebaut, Discrete Centric Query Language, um das Ganze halt zu standardisieren. Wie wird ein Name abgefragt? Wie wird eine Adresse abgefragt? Wie werden Attribute abgefragt? Es geht ums Standardisieren und Verallgemeinern, damit es jeder nutzen kann und nicht jedes Mal das Rad dann wieder neu erfunden wird. Und nebenbei auch mal, was waren der entscheidende Erfolgsträger vom Internet? Da gibt es dann, wenn man das so fragt, die verschiedensten Aussagen. Ich sage immer, das war die IETF. Es geht darum, es muss offen sein. Wenn jemand was benutzen möchte in einer gewissen Form, dann soll er es herantragen, soll sagen, was er machen möchte. Das geht nicht darum, dass die Programmierung liefern, aber die liefern dann eine Beschreibung, wie sowas gebaut sein sollte, damit es jeder nutzen kann. Und da gibt es dann Credential Sets und Multiple und so weiter. Und das will man auf die Art dann halt weiter pflegen. Dann kommt jetzt hier natürlich schon wieder das Thema Sicherheitselemente. Die untere Zeile, die man hier sieht, es ist die EID-Card. Man will einen gewissen Cloud-Support haben. Man braucht in den Smartphones diese Secure-Elemente. Es gibt übrigens auch bei den ganzen Rechnern, Laptops, die haben auch längst solche Elemente, diese Trusted Platform Modules. Und dann gibt es so verrückte Dinge, die einen dann wieder schmunzeln lassen. Windows 11 will das ja jetzt durchdrücken, dass man das hat. Aber Windows 11 soll ja auch in virtuellen Maschinen laufen. Das heißt, aus der virtuellen Maschine ist per Default kein Zugriff auf so ein Element. Also was haben die gemacht? Die haben ein Softwaremodul gebaut. Und dann funktioniert es wieder. Windows 11 merkt es auch nicht. Aber die Funktion, die eigentlich damit erreicht werden sollte, die ist auch obsolet. Ich kann das genauso wieder durch die Gegend kopieren und machen, was ich immer damit gemacht hatte. Hier eben ist auch wieder, ja, man braucht das. Wie geht man damit um? Und auch nochmal an die Diskussion, wenn man den jetzigen E-Perso mit den entsprechenden Card-Reader sieht, dann gab es ja viele Klagen, ja, das funktioniert ja nicht, das ist so kompliziert, so umständlich. Eigentlich nicht, aber wer sich mit bestimmten Dingen halt nicht auskennt, da tut sich dann schon schwer. Dann gibt es Protokolländerungen, dann muss ich die App anpassen. Und dann schimpfen die Leute halt. Dann hat man hier jetzt mal verschiedene Use Cases, also E-Governmental Services, Bank Account Opening, also wenn ich ein Konto eröffnen möchte, wie läuft das ab? Dann, wenn ich eine SIM-Card haben möchte und auch welches Team dann den Sachen da baut. Oder Führerschein, also Mobile Driving, Licenses, und zwar so, dass auch wenn ich angehalten werde und es jemand kontrollieren will, dass es auch geglaubt wird. Dann die Signatur natürlich, Unterschriften, Rezept, was man sich da alles vorstellen kann. Und es sind die verschiedensten Anbieter, Nachfrager, die das dann haben oder haben wollen. Dann, das können Sie sich ja denken, Interessenten gibt es viele. Ja, die haben natürlich alle Wünsche. Und die Diskussion ist eben, wie viel geben wir denen und wie wird es gemacht? Und wir sollten auch in den ganzen Diskussionen über eine Menge Dinge noch diskutieren, ob man das so überhaupt braucht. Ja, Schufa ist ja immer in der Öffentlichkeit. Was mit Palantir passiert, schauen wir mal. Und bestimmte Dinge, die sind ja dann auch wiederum gerechtfertigt, dass sie bestimmte Sachen auch brauchen. Dann haben wir das Thema Gefahr des Overasking nach dem Motto, wir können es ja kriegen. Und der dumme Nutzer, der klickt dann halt drauf und sagt, ja, damit eine Ruhe ist, so wie das jetzt bisher auch passiert. Aber hier ist es so, im Hintergrund ist dieser Orchestrator, der legt rigoros fest, wer darf denn überhaupt was abfragen. Und wer da über die Stränge schlägt, der wird gebremst, rigoros. Und bevor die das zulassen, wollen die natürlich dann auch vorher wissen, wozu brauchen die das eigentlich, wozu braucht eine Bank das oder jenes. Und gegebenenfalls gibt es dann auch einen Streit. Dann, momentan arbeiten die kräftig an der ganzen Sache. Man hat jetzt zum Beispiel alleine mal diese Credential Presentation dort, also die Benutzerdatengeschichte, das Grundsätzliche vom E-Perso abgebildet und in welchen Schritten das abläuft. Hier zum Beispiel wird jetzt auch ein QR-Code benutzt. Also wenn ich das online mache, dann muss es nicht wie bisher ist, wenn ich mich bei der DRV oder Bund-ID dort einlogge, dass es dann Call auf die Ausweis-App 2 direkt macht, sondern halt einen QR-Code präsentiert. Und den QR-Code scanne ich dann mit dieser Wallet-App ab und dann geht es auf diese Art dann weiter. Ja, und irgendwann, bis die Relaying-Party, also sprich der Webserver, da wo ich mich einloggen will, dann auch das Ganze hat und mich durchlässt. Das geht über mehrere Stufen und immer halt ist das trustworthy, also ist es echt. Darf die Relaying-Party das, also der Webserver-Betreiber? Und wer hängt da sonst noch dran? Dann das Thema der Datenseite. Es ging ja durchs Fernsehen, geht immer noch durchs Fernsehen. In dem Fall, soll wohl ein Amtsgericht sein. Das ist die andere Seite, da ist halt über viele Jahre nichts gemacht worden und so sieht es dann halt aus und so wird weitergeschustert wie in den 80er Jahren. Also das muss weg. Dann hatte ich jetzt viel von immer irgendwelchen Kryptografie-Geschichten geredet. Ich kann hier jetzt nur plakative, einfache Dinge erklären und es geht nur so ein bisschen ums Hinführen. Es gibt verschiedene Verfahren, die dann überall benutzt werden. Das Ganze ist aber nicht entweder oder, sondern alles, was Sie da dann sehen, in diesen Modulen, in Web, in TLS, in was auch immer Sie sich vorstellen können, ist eine Verkettung aus vielen dieser Mechanismen, die da sind. Die wesentlichen Dinge, die immer kommen, sind symmetrische Chiffren. Die laufen im Wesentlichen so ab, es gibt einen Schlüssel, der wird zum Ver- und Entschlüsseln benutzt. Und da habe ich natürlich das Problem, wenn ich damit Daten verschicke, ich muss den Schlüssel übertragen, sicher. Das ist ein Problem. Asymmetrische Chiffren, das ist ein mathematisches Konstrukt. Das ist erst so in den 70er Jahren entdeckt worden, dass sowas überhaupt geht. Es gibt zwei verschiedene Schlüssel, die wissen nichts voneinander. Die sind aber miteinander verkettet. Und die funktionieren so, was der eine verschlüsselt, kann nur der andere entschlüsseln und umgedreht. Und das sind diese asymmetrischen Chiffren, die zur Authentisierung benutzt werden, zur Identifizierung und so weiter. Was in der Regel immer so abläuft, jemand streckt seinen öffentlichen Schlüssel vor, der andere nimmt es, verschlüsselt damit was, schickt es rüber und sagt dann, zeig mir, dass du das lesen kannst. Und damit ist festgestellt, wer ist der andere. Dann haben wir das Thema Hashe. Da geht es im Wesentlichen darum, Prüfsummen von irgendwelchen Daten zu bilden, ohne dass es Rückschlüsse geben kann. Dann brauche ich überall Zufallszahlengeneratoren, also zum Beispiel typische Mail. Das läuft dann so ab, dass irgendwo ein Zufallszahlengenerator irgendeinen Schlüssel generiert, das Ganze damit verschlüsselt und dieser Schlüssel wird dann asymmetrisch mehrfach verschlüsselt, weil ich möchte, dass er das lesen kann. Also brauche ich von denen die Pubkeys, aber die Pubkeys sind eben nur dieser Key an sich, nicht die Daten selber. Dann gibt es diverse Schlüsselprozeduren, also dass die miteinander da irgendwas aushandeln können, ohne dass man das außen mitkriegt. Und das Neuere, was jetzt speziell auch in diesem EIDAS-Projekt kommt, sind diese Zero-Knowledge-Proofs. Das heißt, ich schaffe es, einen Beweis herzustellen, dass jemand bestimmte Daten oder ID hat, ohne dass ich die Daten selber brauche, mit dem Ziel, dass sie auch niemand kopieren kann. Es aber sicher ist, dass jemand die hat. Dann, es wird alles verkettet und es gibt dort bei diesen Ketten auch ein wesentliches Regel. Lebensmittelhändler wissen das ja ganz genau, die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Hier genauso. Diese Ketten dürfen nirgendwo unterbrochen werden. Also da war zum Beispiel also dieser Impfpass von der Corona-Seuche, wenn da ein Stück Papier zwischensteckt, dann kann ich es auch sein lassen, das ist wertlos. Dann gibt es diverse Tokens. Ich habe einen bestimmten Key, den gebe ich aber niemals preis. Ich benutze zum Beispiel eine Zeitabhängigkeit mit dem Vorteil, dass da eine kurze Nummer entsteht und die ist immer nur kurz gültig. Die kann dann, können Sie aufschreiben, kopieren, egal, nützt Ihnen nichts. Nach ein paar Sekunden ist es wertlos, gilt nicht mehr. Dann Blockchains, das ist sicher mit Kryptowährungen schon länger da. Da geht es im Großen und Ganzen darum, Daten, Authentizität sicher nachzuweisen. Das läuft in der Regel so ab, dass Daten mit solchen Secure-Hashen ständig verhasht werden und das machen eine ganze Reihe von Nodes parallel. Der Gedanke ist, es dürfte so gut wie unmöglich sein, dass man alle Nodes manipulieren kann. Und die Nodes checken sich auch gegenseitig immer wieder und wenn da jemand dran dreht, dann fällt es auf. Also es dürfte kaum möglich sein, dass man alle manipuliert. So funktionieren aktuell die Kryptowährungen, aber das wird auch in den Behördensachen eingeführt. Zum Beispiel könnte man genauso entscheidende Verträge, Dokumente damit signieren. Man könnte auch so eine Node read-only im Internet laufen lassen. Wer die Originaldokumente oder Dateien natürlich hat, kann genauso wieder die Prüfsummen bilden und gucken, ob die dort auftauchen. Dann noch ein kurzes Wort zur Schlüsselhärte. Je nach Verfahren ist es natürlich unterschiedlich. Die asymmetrischen sind langsam und haben in der Regel lange Schlüssel. Und es gibt bestimmte wie der RSA, der so auf Primzahlenzerlegung basiert. Die werden halt so langsam weich. Das heißt also, ich brauche mindestens 3K, damit ich den noch ernst nehmen kann. Also 3096 Bit. Die neueren Verfahren, die heißen meistens dann irgendwas mit EC, also ECDSA. EC steht für elliptische Kurvenkryptographie. Das sind im Großen und Ganzen wüste Polynome, die da berechnet werden. Und es fehlt halt immer ein Stück, um die berechnen zu können. Generell in dieser ganzen Schlüsselkryptographie, wenn es berechenbar ist, dann ist es wertlos. Ich muss immer ein Stück dann wegtun. Und die Schlüsselhärte ist einfach ein Ausdruck, wie lang muss dieser Key dann sein. Dann das Zweite mit den Public-Key-Sachen ist eine tolle Sache. Kann man auch schön im Rechenzentrum dann verwenden, zum Beispiel, indem man zur Authentisierung in den verschiedenen Systemen sowas hinterlegt. Problem ist aber, dass ich dann immer wissen muss, wem gehört denn dieser Public-Key? Ist der überhaupt noch in der Firma? Und so wurde halt begonnen, diese Dinge zu signieren wieder, um zu wissen, ja, der Public-Key ist von dem. Also das sind diese berühmten CAs im Web, ne, diese Zertifikate. Das geht im Grunde immer nur um signierte öffentliche Schlüssel und das Ganze wieder in der Kette. Und dann, was schon angesprochen wurde, die Secure-Elemente, dass man so eine bestimmte Chip-Logik nimmt und es eben nicht mehr als Software irgendwo rumliegen lässt, sondern in diesen Chips vergräbt. Bei den Servern gibt es längst diese sogenannten HSM, Hardware Security Module, und man lässt eben nicht mehr den Private Key auf irgendwelchen Festplatten rumliegen. Hat man auch im Prinzip hochheilig bei der EPA versprochen. Kann man machen, aber das Ding hat so viele andere Probleme. Das nehme ich nicht mehr so ganz ernst. Dann generell Kryptografie-Probleme. Passwörter, User, das sollte langsam verschwinden. Das ist einfach alter Kram. Und das Problem dann, was die Menschen betrifft, ist halt komplexe Phrasen. Sich merken ist halt schwer. Es gab mal eine Anekdote, genau das war in Mitte der 90er Jahre. Ein Chiphersteller, der so Komponenten für Mainboards produziert hat, hat diese ganzen Hinterpasswörter, Jumper und so weiter ausgebaut. Sprich, wenn dann jemand eine Phrase setzt, dann musste die auch wissen, es war nicht resettbar. Aber was war das Ergebnis? Großer Müllhaufen. Weil irgendjemand setzt da immer irgendwelche Phrasen und das weiß dann keiner mehr. Dann das Problem bei den Menschen ist häufig, dass sie immer Gleichen verwenden, immer bestimmte Zuordnungen und so weiter. Und generell, dass sie zu einfach sind, dass sie also erratbar sind. Oder wenn man weiß, na, der heißt so, dann hat er vermutlich das. Oder das war schon bei der Enigma im Zweiten Weltkrieg das Problem. Das ist bis heute das Problem. Dann habe ich hier mal ein Beispiel, die Secure Shell. Das ist, ja, im Unix-Umfeld gab es ja lange den Telnet. Telnet ist völlig unverschlüsselt. Die Secure Shell macht verschlüsselte Kanäle und da gibt es auch eine Schlüsselauthentifizierung dazu. Und da sieht man, das sind jetzt zum Beispiel zwei verschiedene Systeme, die ich dort genommen habe. Beim einen, das ist eine ganz normale RSA-Key. Und auf dem zweiten Rechner gibt es dann eine Authorized Keys und die stelle ich dort ein und damit berechtige ich den, dass er sich dort einloggen will. User-Passwort-Abfragen gibt es nicht mehr. Es wird der Key gecheckt und wenn ich den Key nicht habe, dann komme ich nicht rein. Bei den Zertifikaten ist es so, da bildet man diese Ketten. Also wenn ich jetzt hier mal, ja, das war jetzt auch die Rentenversicherung, mal abfragt, und diese Key-IDs, man guckt, dann sieht man halt, dass es so in so Ketten sind und man sieht bestimmte Prüfsummen, die tauchen dann immer wieder auf in so einer von oben nach unten laufenden Kette. Der oberste, das kommt ganz selten. Also das sind diese sogenannten Root-Zertifikate, die in jedem Browser und wo auch immer auftauchen. Das sind nicht so viele. Dann hat man diese sogenannten Intermediate-Zertifikate und dann die eigentlichen Anwender-Zertifikate. Das kann für eine E-Mail sein, das kann für einen Webserver sein. Beim Webserver ist halt die URL hinterlegt, damit man prüfen kann, stimmt das auch so. Dann habe ich hier mal Chiffren abgefragt. Das Ganze gibt dann verschiedene Varianten. Also diese Chiffren sind Verkettung von verschiedenen Verfahren, um Datenauthentizität bei der Übertragung sicherzustellen, um Out zu machen, um Fälschungen. Es geht nur um die übertragenen Daten hier. Und ganz generell, ich habe das natürlich abgekürzt, es ist im Grunde das Hase-Igel-Spiel, das immer abläuft. Zwischen Knacken, neue bauen, härtere bauen, etc. So, das wäre jetzt mal grob der Teil. Dann würde ich jetzt mal auf den E-Perso zurückkommen. Oh, zeitlich passt. Man sieht da immer einen Haufen optische Merkmale, auf die sich bisher alle kaprizieren und die abprüfen. Und wenn mein Wissen stimmt, dann ist es derzeit auch so, auch Fälscher beschäftigen sich nur mit diesen Sachen. Und denen will man halt das Leben möglichst schwer machen. Genauso gibt es dann bei den entsprechenden Behörden entsprechende Prüfer, die dann wissen, nach was man gucken muss, um das zu kriegen, wo was steht. Das ist übrigens, das ist so auch online downloadbar. Also an der Folie habe ich selber gar nichts gemacht. Die kann sich jeder nochmal angucken. Ich fand halt, dass es ganz gut beschrieben ist, was da drauf ist. Dann die Rückseite. Da geht das Ganze weiter. Und das kann man zum Beispiel gut bei Wikipedia nachlesen. Wo steht bei dem Ganzen was? Zum Beispiel, wenn ich eine Altersverifizierung jetzt mache, dann wird diese E-Person-Nummer genommen, und zwar die letzten 5 Stellen reichen. Problem ist nur, die kann ich ja speichern und damit kann ich einen Mensch genau identifizieren. Man muss also gucken, dass die niemand speichert. Ja, Gültigkeitsdatum, Geburtsort, alles taucht dann in der EID-Wallet wieder auf als Attribute, je nachdem, wie weit man das aufdröselt. Dann gibt es diese sogenannte Zugangsnummer, Card Access Nummer. Also dieser E-Perso hat 2 Pins. Und je nach Verwendung und lokale Benutzung werden die halt dann abgefragt. Und auch ganz entscheidend, ohne ein Berechtigungszertifikat von einer dieser Behörden kann ich von dem E-Perso gar nichts lesen. Der Chip rückt nichts raus. Also das ist kryptografisch relativ abgesichert. Und je nachdem, welches Zertifikat ich dann habe, habe ich höhere Rechte. Zum Beispiel kann Daten beschreiben, kann ich alles lesen, kann ich auch die Fingerabdrücke lesen oder nicht. Davon hängt es ab. Und es geistert dann auch die Begriffe immer rum. MRZ, habe ich das? Ja, BIS. Also man redet von den 3 Gesichtern. Die Visual Zone, das sind also alle diese beschriebenen, manuell lesbaren Daten. Und die Machine Readable, das ist die Rückseite hier, genau. Das ist so eine spezielle OCR-Schriftart, die gescannt wird. Die hat gleiche Abstände. Es wird der Chip noch nicht benutzt, es wird nur die Oberfläche gelesen. Und da hat man dann bestimmte Eintragungen wieder. Ja. Das haben bestimmt manche schon verflucht. Ich kapriziere mich auch nicht auf diese eine Firma, es gibt mehr Anbieter. Und die untere Variante, die man sieht, die sollte man auch so langsam entsorgen, weil der Hintergedanke ist, dass die PIN eben nicht durch den Rechner geht und auch im Rechner nicht mehr ablesbar oder irgendwie mitgelesen werden kann. Das läuft unter dem Symbol hier, mit dem das bekannt gemacht wurde. Und ja, es ist kein Hexenwerk, aber man muss schon entsprechende Treiber installieren, zum Laufen kriegen. Und es ist beim Smartphone genau das Gleiche. Zu den Chipkarten nochmal. Das sind ja richtige Rechner, die da drin stecken. Und wir haben längst Chips, die Milli, Mikroampere laufen. Also als Lausebengel haben wir Radios gebastelt, die ohne Batterie gelaufen sind, die einfach die Rundfunkleistung aus der Luft genommen hat, um das Ding zu betreiben. War nicht so dolle, aber es hat funktioniert und das ging ja auch weiter. Plus, dass man bei diesen RFID-Sachen definiert hat, dass man möglichst wenig Leistung in die Luft pustet, um halt die Entfernung möglichst klein zu halten. Aber wenn natürlich jemand spezielle Antenne verwendet, dann kann er das schon verlängern. Dann sieht man hier mal so einen Lockern-Vorgang. Man sieht, man hat da auch ziemliche, ja, Klimmzüge, wie auch immer. Dass es also mehrfach hin und her geht, wer da wie, wann, wo, was kriegt. Ich fasse es im Wesentlichen so zusammen. In den Online-Diensten, die Governicus betreibt, gibt es keine PID-Daten. Die haben nur dieses kryptografische Zeug, Signaturen, aber sonst nichts. meine Daten sind ausschließlich auf meiner Karte. Und deswegen ist es so gebaut. Letztendlich ist es aber nichts anderes als ein Logon-Dienst wie Kerberos, wie diverse andere, die es dann da gibt. Und es wird dann damit halt durchgeführt. Und natürlich, ich kann damit auch gesichert mir Daten geben lassen, also zum Beispiel wieder diese PID-Daten, wie heißt der, und so weiter, um ein Konto zu eröffnen. Und was man hier auch sagen muss, die bieten schon lange Toolkits für Nextcloud, für WordPress, für weitere. Und da werde ich dann umso stinkiger, warum haben das so viele Firmen nicht? Es ist kein Hexenwerk, man muss es einfach nur einbauen. Dann kurzer Blick auf diese Ausweis-App. Analog sieht es auf dem Smartphone heute aus. Und der produziert auch eine ganze Menge Logdaten. Das ist mit Node.js, also JavaScript, gebaut. Und dann sieht man, dass er das abfragt. Das oben habe ich jetzt zum Beispiel abgehackt. Sonst sieht man ja meine Daten da. Das will ich nicht. Ach ja, und wer es will, kann in der Log gucken, etc. etc. Dann hatte ich mir mal die Software geladen von so einem Netzwerkknoten. Man sieht, das ist in ganz normalem Java gebaut. Es wird das SAML-Protokoll verwendet. Also diese Structured Assertion Markup Language, das ist eine XML-artige Sprache, die dann zur Authentisierung benutzt wird. Und da gibt es eine Reihe von solchen Bibliotheken etc., die dann halt in so einen Knoten einbinden, das Ganze in den Docker-Container verpacken und starten. Und das ist so ein Server. Und ja, man kann auch in so eine Klasse mal reingucken, dann sieht man, dass halt auch wieder diese ganzen Java-Klassen da auftauchen. Vielleicht kurz ein Begriff, man redet immer von Java. Es besteht aus einer virtuellen Maschine, um das auszuführen. Und es gibt verschiedene Programmiersprachen. Es gibt die Programmiersprache Java, aber es gibt längst auch Kotlin etc., wo die Entwicklung eben weitergegangen ist, damit es komfortabler ist. Es läuft aber trotzdem in solchen Strukturen nach wie vor ab. Dann kommen wir zu dem leidigen Thema, was üblich ist. Alle machen Kopien von diesem verdammten Ausweis. Und Sie sehen jetzt hier diverse geschwärzte Teile. Da gibt es auch vom LKA schon Anweisungen. Wenn ich Kopien weitergebe, dann sollten die so aussehen. Moment, welche Abkürzung? Ach so, ja. Ja, also was man dann in der Öffentlichkeit, im Fernsehen und so weiter sieht, Leute, die einen Identitätsdiebstahl erlitten hatten, die finden das nicht mehr so lustig. Optische Kopien generell sind eine schlechte Idee. Es sind sensible Informationen, wie diese Card Access Number drauf, Geburtsdatum, also Name, Geburtsdatum reicht schon, um so einen Betrug anzustoßen. Also sollte auch das Geburtsdatum weg. Ich muss mir dann immer überlegen, wem schicke ich denn das und löschen die das und schmeißen die das weg. Dann bitte nicht in einer normalen E-Mail, sondern wirklich nur verschlüsselt übertragen. Ich weiß nicht, ob das dann dort verschwindet. Es ist einfach ein großes Problem und kann die Gefahr des Identitätsdiebstahls halt verursachen. Und dann habe ich ein Problem, wenn die Polizei vor der Tür steht und der ganze Kram. Ich würde noch kurz fragen, bei den Kopien verlangen, die Banken, die machen sich selber Kopien? Ja, ja. Und Hotels und... Also die Frage war, die Banken, machen die sich selber Kopien? Ja, da wird viel kopiert, gedankenlos. Man braucht es nicht. Auch deutsche Behörden machen das, wollen Kopien und sagen, schicken Sie das mal per E-Mail. Machen Sie das bitte nicht. Und die brauchen es auch nicht und die dürfen es auch nicht verlangen. Aber es fehlt halt in der Regel den einzelnen Leuten an der Info dazu. Ja, als Inhaber selber darf ich das natürlich machen, aber generell PID-Daten sind halt sensible Daten. Dann, klar, ich habe das Problem der Authentizität bei elektronischen Daten. Ich muss Menschen identifizieren. Ich habe die totale Internetvernetzung jetzt. Ja, also Sie alle haben Internet in der Tasche. dann die Dinger sind eine Wanze. Die haben alles Mögliche, die haben im Betriebssystem schon Teile, die sind durch und durch verwanzt. Aus geschäftlichen Interessen, aus verschiedenen Dingen. Und ja, unser Staatswesen ist in den 80ern stehen geblieben und so geht es halt auseinander. Es gibt eine Menge politisch veraltete Gesetze, dass man zum Beispiel sagt, ihr müsst bestimmte Dinge mit Papier machen, ihr müsst dies und das. Aber es ist halt aus der Zeit gefallen. Und es gibt die zwingende Notwendigkeit, bei bestimmten Dingen anonym zu bleiben, weil auch die gesetzliche Grundlage halt nicht mehr zeitgemäß ist. Dann habe ich das Thema mit Biometrie. Ich kann die Verbreitung nicht kontrollieren. Also Fingerabdrücke hinterlasse ich, wo ich gehe und stehe. Ich kann DNA-Spuren, jeder kann ein Foto von mir machen, von den Augen. Und dann generell, es fällt so häufig, der Superlativ ist sicher. Das ist immer die Frage, was ist hier sicher? Für mich oder gegen mich? Was soll damit erreicht werden? Und dann sage ich ganz klar, das ist natürlich zu diskutieren, aber eine Bank, wozu braucht die überhaupt eine Adresse von mir? Die muss wissen, nach der momentanen Gesetzeslage, dass ich Deutscher bin oder Deutsche. Es muss bei etlichen Dingen ein Alterscheck gemacht werden. Aber mehr, wo ich genau wohne und wie, und das ist egal. Und sage auch ganz deutlich, sowas wie Geoscoring hätte es nie geben dürfen, weil es ist asozial. Es ist völlig wurscht, wo jemand wohnt. Und der Kredit muss überall das Gleiche kosten. Dann, ja, die Staaten wollen häufig an Metadaten. Ne? Da geht es nicht darum, was, sondern wer mit wem. Und wir haben auch immer noch diese blödsinnige Diskussion über Vorratsdatenspeicherung, die man nicht totkriegt, mit dem naiven Glauben, dass man damit viele Probleme erschlagen kann. Aber also ich bin da erheblich anderer Meinung. Dann haben wir zum Beispiel die zwingende Authentisierung, wenn ich einen Mobilfunkvertrag habe. Wieso eigentlich? Wozu brauchen die das? Und natürlich viele Apps, die spionieren beinhart. Und da sind auch Geschäftsinteressen dahinter und das muss ich natürlich wissen. Also sprich, man sollte nicht jeden Mist aufs Smartphone installieren. Dann habe ich das Thema mit der Biometrie. Also Fingerabdrücke, Hände etc. kann die Ausbreitung nicht kontrollieren. Wir sollten endlich dahin kommen, dass wir sichere Biometrie haben. Und da gibt es auch schon längst Möglichkeiten, sprich, dass ein Gewebe in der Tiefe gescannt wird. Und jemand, der mit dann an die Hand toucht oder sonst was, der kriegt das nicht mit. Und wenn das gecheckt wird, dann bekomme ich es mit. Also es ist nicht ohne mein Wissen prüfbar. Ja, dann mit den vielen Kameras, die da jetzt überall aufgebaut werden sollen, da gibt es natürlich bestimmte kuriose Träume von bestimmten Ministern. In der Regel versucht man sich in Europa und Deutschland an bestimmte Dinge zu halten, dass man bestimmte Sachen, die möglich sind, nicht macht. Ich kann mich da aber nicht überall drauf verlassen. Und pauschales Rastern mit Biometrie, das ist natürlich gefährlich, weil da bestimmte Menschen schlicht dann in den Mangel genommen werden, die gar nicht wissen, wie ihnen geschieht und wieso. Dann überall fließen Daten ab, ne, Apps sammeln massenhaft Daten. Ich habe jetzt auch diese ganzen Gesundheits, auch wenn ich hier da meine Smartwatch angucke, es landet halt sofort in irgendwelchen lausigen Clouds. Ich kann das zwar dann runterladen, aber wieso eigentlich? Wieso wird das überhaupt so gebaut? Es gibt immense geschäftliche und politische Interessen, Menschen und deren Gewohnheit, Verhalten und so weiter zu kategorisieren. Das sind so normale Kaufleute, also wie hier diversen Kaufhäuser. Da hätte ich jetzt noch kein Problem damit, wenn das sich oder die sich daran halten, dass sie halt gucken, was kaufen wir denn ein, was tun wir in die Läden, was kriegen wir verkauft. Aber sobald dann halt mit diesen Punkten, da ist dann Schluss, weil da wird es dann übergreifend zusammengeführt und das muss nicht sein. Es gibt Datenhändler, ja, Banken, Bankgeschäfte, Kreditvergabe ist gesellschaftlich gesehen asozial. Es gibt Auskunftsteilen, Geoscoring, diverse Sachen. Es gibt Politik, es gibt Dienste, auch von diktatorischen Staaten. Die haben jetzt die Möglichkeit, die kaufen sich solche Daten einfach ein. Selber das zu sammeln, wären sie gar nicht fähig, aber kaufen können sie relativ günstig. Und natürlich die KI selber. ist ja nicht fair, die sammelt ja die Daten auf, die es gibt und wertet die aus, benutzt die. Und wenn da Vorurteile drin sind, dann werden die Vorurteile natürlich verstärkt. Ja, staatliche Rasterung hatten wir schon, öffentliche Flächenverkehr. Gesichtserkennung funktioniert inzwischen sehr, sehr gut. Ja, dass Daten gesammelt werden in der Art. Dann das Thema diktatorisch regierte Staaten. Die haben natürlich, die wollen ihre Allmacht haben und das machen die auch rigoros. Andere halten es auch nicht so im Datenschutz. Verschlüsselung generell, das muss auch jeder wissen. Das kann natürlich erkannt werden. Also wenn der auch in einem anderen Land nicht so ganz helle ist und das auch nicht durchschaut, wenn er aber den Datenträger genauer anschaut, sieht er, da stimmt was nicht. Die Daten sind in einer Form, da ist was dahinter. Und dann natürlich auch fehlender Wille in Politik, Interessen klar zu benennen. Zum Beispiel als so ein Wallet-Betreiber oder Out-System-Betreiber würde ich mich bei Banken nicht gut aufgehoben fühlen, weil die haben ganz klare geschäftliche Interessen. Und sehen wir es mal so, die ursprüngliche Funktion, die Schufa mal hatte, die war ja in Ordnung. Ja, das war also Betrüger erkennt. Aber alles Weitere geht zu weit. Und das ist im Grunde nichts anderes als ein Pseudopranger. Dann haben wir das weitere Thema mit Polizeidatenbanken, wo das Problem darin bestehen kann, dass die halt veraltet sind, dass da alles Mögliche reingeschrieben wurde. Im Wesentlichen sollen sie Negativdaten sammeln. Also wenn bestimmte Dinge gesucht werden, verglichen werden, also einen Grund, einen Anlass gibt, dann können die da drinstehen. Sie sollen aktuell bereinigt werden und nur zulässige Verknüpfungen herstellen. Also diese Diskussion mit Palantir ist arg ungut. Also auch nicht von dubiosen Firmen Software einkaufen. Es sollte immer die Information über den Grund der Speicherung da sein. Und natürlich auch, wer fragt die ab? Also auch Hinweis bei den Einwohnermeldeamten kann jeder hingehen und fragen, wer hat denn meine Daten abgefragt? Es steht drinne, aber dass es sowas gibt und dass man bestimmte Dinge nicht tut, das ist den Mitarbeitern dort sehr, sehr unbekannt. Ja, dann bei deutschen Behörden, Papier ist oft der Datenmaster. Dann elektronische Daten sind natürlich alle manipulierbar. Informationsdefizit häufig, alles muss man umständlicher fragen. Also ich wollte zum Beispiel jetzt auch mal über diese Meldegeschichte rauskriegen, was denn hier Stand der Dinge ist. Zum Beispiel verschiedene Gemeinden. Dazu hatte ich jetzt mal die ComOne, die es hier im Stuttgarter Umfeld gibt, als Betreiber. Und die IT-Abteilung der Stadt Stuttgart, da ist bis heute noch nichts gekommen. Also ich habe dann in der letzten Mail geschrieben, Leute, ist diese Software in so einem alten, gammeligen Zustand, dass ihr euch verstecken müsst? Und dass ihr so einen Quatsch auf eure Webserver schreibt mit irgendwelcher Superlative, die überhaupt keine Informationen enthält? Und vor allem wollte ich auch wissen, in welchem, ja, betreibt ihr immer noch uralte Rechnersysteme, wo die es bald nicht mehr gibt oder die Software dazu oder wie ist es da? Also, ja, nimm das Beispiel bei der OFD Karlsruhe. Die haben dann noch immer massenhaft BS2000-Systeme laufen. Irgendwann macht der Hersteller Fujitsu, der das von Siemens übernommen hat, seinen Laden zu. Dann habe ich Software, ich brauche das Ding, aber ich kann keine Rechner mehr kaufen. Es gibt zwar eine Emulationsmöglichkeit auf Linux, aber ich halte das für keine gute Idee. Dann mangelnde Sachkenntnis ist ein Thema. Und zur Identifizierung wird fast immer nur die Visual Zone, das heißt, die kratzen halt das Ding da ab. Es gibt dann sowas wie die ID Now, die es dann über Netz halt macht, aber die halten sich alle nur an diesen alten Dingen da fest. Die ID Now selber kritisiert es auch, sagt es auch, aber es geht halt nicht voran. Und es wird permanent kopiert, kopiert, kopiert. Generell, meine Meinung, kann man diskutieren. Wir sollten uns auch von dieser Fixierung auf die PID-Daten lösen. Es ist geplant, dass jeder Mensch eine elektronische ID bekommt, EU-weit. Und welches Geschlecht ein Mensch hat und wo der wohnt und oder die wohnt, das interessiert alles gar nicht. Und schon gar nicht brauche ich Aufzeichnung, ob das trans oder was auch immer. Das ist einfach unwichtig. Ich muss nur wissen, ist der oder die Deutscher? Und wird dann entsprechend dann so geführt. Dann haben wir das Thema immer, was da kommt mit der ladungsfähigen Anschrift zur Zeugenaussage oder was. Das ist so, weil wir bis heute keine Alternativen haben und diese Gerichte und so weiter nicht wissen, was sie tun sollen. Genauso, wenn irgendjemand zu informieren ist, dann wird halt Papier geschickt. Dann haben wir die Papierpostadresse, also Hinweis, Dänemark hat jetzt die Post abgeschafft. Und das sollten wir auch bald tun. Das mit Geschlecht, ja, das hatte ich schon gesagt. Dann haben wir das Thema mit Ummeldung in Deutschland. Was soll der Quatsch? Wieso kriegen wir das nicht gebacken, dass wir das im Wesentlichen durch eine Bundesbehörde einmal bei der Geburt und einmal beim Tod macht? Und wo der jetzt wohnt, das ist zwar für die Müllabfuhr interessant, aber da muss man jetzt Pass eintragen und den ganzen Kram dort abziehen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich was kaufe und nicht bezahle. Und genauso können die dann halt mahnen und so weiter machen. Aber Passeinträge, was soll das? Dann zu Mobiltelefonen. Das ist jetzt mehr ein Wunsch von mir. Es gibt längst alternative ROMs. Es gibt sichere Android-Varianten. Und Android selber ist eigentlich auch Open Source. Ich darf das also nicht der Macht dieser Big Techs da alleine überlassen. Ich hatte jetzt da ein paar rausgegriffen. Inzwischen stärkt sich zum Glück auch, dass solche Geräte fertig angeboten werden, weil das selber installieren, würde ich mal sagen, ist für das Gros der deutschen Bevölkerung ein Problem. Es ist nicht schwierig, aber es ist ein Problem. Und ich kann mir jetzt zum Beispiel von der Firma NitroKey das Nitrophone, das ist ein konkreten Google 10 Pixel, aber mit Graphen-OS. Es gibt in Hessen die Firma, die Shiftphone, die solche Dinge baut, wo sowas drauf ist. Ich kann mir Fairphone kaufen von dieser niederländischen Firma. Die werden genauso vollständig ausgeliefert, supportet und so weiter. Es gibt alternative App Stores. Wirklich gute Anwendungen sind in F-Droid drin. Das ist in der Regel Open Source. Die sind alle auf GitHub veröffentlicht. Da kann jeder reingucken, was die machen. Und der große Unterschied ist wirklich, dass halt diese Open Source Entwickler versuchen, das zu bauen, was Sinn macht und nicht, wie man Geld irgendwo eintreibt. Und dann generell, wenn man merkt, da Apps sind datenhungrig, sprich die sammeln Dinge, die sie gar nicht brauchen, dann schmeißt die runter, löscht das Zeug, das ist Unfug. Dann auch ein Hinweis zum Beispiel jetzt hier Windows 11 mit der Recall-Funktion. Da gibt es inzwischen auch sachkundige Bewertungen. Das heißt konkret, wenn ich mir diese Dinge genauer angucke, dann müssen diese ganzen Windows 11 PCs aus deutschen Amtsstufen verschwinden. Das ist untragbar, weil die ständig einen Bildschirm mitloggen. Und ich weiß nicht, wo es hingeht. Und diese Sache mit NSA-Key, das ist schon Jahrzehnte alt, das ist da aufgetaucht. Und ich denke nicht, dass die Programmierer bei M-Dollar, ich sage immer M-Dollar zu Microsoft, zu blöd waren, das zu verstecken, sondern ich denke, die hatten einfach die Nase voll, so einen Quatsch einbauen zu müssen. Und dann natürlich auch noch, wenn da über Rootshell diskutiert wird für Smartphones, das reißt einfach ein großes Sicherheitsloch auf in der Architektur, wie es gebaut ist, und der Nutzen ist gleich null. Ja, dann haben wir natürlich jetzt das Problem mit der ganzen KI, auch diese 6-KI-Geschichten, die es da gibt. Die neue Wallet und das, was dort kommt, bietet auch die Möglichkeit, dass man anonyme IDs damit macht. Und zum Beispiel sagt, okay, diese ganzen Filme, Videos, also wenn das irgendwelche Zeitungsleute, Presse, die schreiben sowieso dann der Herausgeber dazu, dass man sagt, die müssen grundsätzlich damit gekennzeichnet sein und alles, was es nicht enthält, es wird gelöscht. Sprich, wenn dann so ein komisches Sexvideo dort auftaucht, was künstlich generiert ist, dass man sagt, weg damit, das wird überhaupt nicht verbreitet. Der Kfz-Kennzeichen haben wir das gleiche Problem. Überall muss es verpixelt werden. Können wir auch einen Schritt weiter sein. Ja, die Altersverifikation wird sich mit der ID-Wallet auch deutlich verbessern. Ich kann das Attribut checken. Ich kann aber nicht rückverfolgen, ist es wirklich der oder die. Und ja, ich brauche natürlich auch endlich Justiz und drumherum und Gesetze etc., die von Justiz bis Polizei so ausgestattet sind, dass sie dann auch handlungsfähig sind. Also, dass es nicht daran wieder scheitert, dass sie keine Leute haben, dass sie bestimmte Gerätschaften nicht haben etc., dass man das Gros in den Griff kriegt. Dann, es gibt ja schon länger eine ganze Reihe IDs. Die PID, also Personenidentifikationsdaten, es gibt die E-Personennummer, es gibt eine Steuer-ID und künftig die EU-ID. Wo also mein Vorschlag wäre, die PID zurückzufahren. Projekte zur Lösung, ja, das EU-ID-Wallet oder auch Deutschland-Wallet. Und natürlich jetzt vor kurzem angekündigt, die Deutschland-App, da hat wohl Telekom und SAP einen Auftrag, dass man halt ein Frontend bauen will für die ganzen Behörden, wo man Daten ein, aus und so weiter. Aber wie gesagt, das ist erst angekündigt, eine Beauftragung, konkretes nichts. Aber das soll natürlich eng mit dieser EU-ID-Wallet verzahnt werden, damit ich halt sicher sein kann, das ist auch wirklich das Dokument, das ist original, das kommt wirklich von dem oder der. Es gibt zum Beispiel auch schon länger das Gerichtspostfach, wo manche nicht wissen, also kann jeder im Amtsgericht verschicken, indem er sich dann bei Bund-ID einloggt und mit dieser ID dann ins Gerichtspostfach und da kann ich dann irgendwas schreiben. Es ist sehr primitiv gehalten, aber es wird reingestellt, es gibt einen Key und es ist verlässlich, dass das entsprechende Gericht es auch kriegt, also ich brauche wirklich keinen Fax mehr. Aber es ist nur ein Anfang. Projektbeteiligte an dem Ganzen sind diese Sprint-ID, die da eine Menge macht. Das BSI guckt immer mal drauf. Es sind diverse Pilot-Wallende, Programmierende, die da ihre Variantenlösungen vorstellen. Es gibt die verschiedenen Bibliothekslieferanten. Und natürlich konsequent Open Source. Ich hoffe, das wird das so durchgehalten. Man wird sehen. Ja, das hatte ich schon gesagt. Genau, man kann natürlich dann künftig auch Vollmachten speichern. Es wäre zum Beispiel auch sinnvoll, dass man bei Eltern die Kinder mit rein, für die erziehungsberechtigt sind, reinstellt. Fahrerlaubnisse, Gesundheitskarte kann weg. Tickets von ÖPNV können dort rein. Ob das gut ist, weiß ich noch nicht. Es gibt einen authentisierten Zugang zu eKFZ und dergleichen mehr. Und zum Beispiel auch noch ein Hinweis, Kfz-Briefe werden momentan über Vorlagen erstellt mit einem fixen Nummernkreis. Also was machen entsprechende Leute? Die brechen ein und holen sich diese Lehrdokumente. Wieso sind die nicht randomisiert, dass es nicht mehr berechenbar oder vorhersehbar ist? Die wissen auch nicht, welche Vorlagen sie irgendwo im Schrank hatten. Und da werden dann halt Kfz-Betrüger durchgeführt. Noch Diskussionen. Und dann halt, was ich die Politiker auffordern würde, politische Probleme sind technisch nicht lösbar. Die löst ihr bitteschön auch politisch. Eure veralteten Gesetze, die guckt ihr an und die sind für zu viele Probleme auch die Ursache, falsche Ideologie, Überbleibsel. Manches stammt aus der deutschen Kaiserzeit. Also auch der Paragraph 218 kommt daher. Die Forschung hat längst gezeigt, dass die Biologie ein bisschen anders funktioniert. Und natürlich auch keine religiösen Einflüsse. Dann der deutsche Staat und seine Verwaltungen brauchen massivste Modernisierung. Ja, also da ist so viel im Argen. Ich kann auch momentan den entsprechenden Minister, den Herrn Wildberger, nicht genau einschätzen. Man wird sehen, wie es da weitergeht. Und dann ein Wort, wenn man so durch die Behörden kommt, auch bei der Stadt Stuttgart, dann besteht halt das Problem, dass sie manchmal in ihr Papier absaufen. Die haben blödsinnige Regularien, den Spruch mit, das haben wir schon immer so gemacht. Also generell der Begriff, die arbeiten auch so gut, wie man sie arbeiten lässt. Und da sind viele dabei, die wollen ihren Job anständig machen, aber das müssen sie auch können. Und man darf natürlich dann auch nicht Fakten verdrehen oder durch Inkompetenz glänzen. Und man muss sich der Situation auch wirklich bewusst machen, um zu verstehen, was es wirklich Zeit ist. Das ist manchmal unangenehm, aber es muss halt sein. Ja, gesellschaftliche Themen. Viele Smartphones erfüllen die Voraussetzungen nicht. Der Smartphone-Markt ist sehr vermachtet. Bestimmte große Big Techs entscheiden, was dort geht. Und dann, nicht jeder Deutsche kann sich alles, was er dazu braucht, auch leisten. Es gibt hier Leute, die können sich nicht mal einen anständigen Laptop kaufen. Die haben einfach das Geld nicht. Und dann gibt es natürlich Ablehnung aus mehreren Gründen, aus Alter, das kann ich verstehen. Aber damit müssen wir umgehen. Dann viele Dinge, die man machen will, brauchen internationale Vereinbarungen. Das sieht man, diverse Dinge auf dem E-Perso, die sind so gemacht, weil es gibt die anderen Länder halt auch und ich muss auch gucken, wie weit sind die. EU-weit habe ich eine Chance, vieles weiterzudrehen, aber ich brauche halt alle. Und dann, was ich bei dieser ganzen Sache bisher als sehr schlecht fand, ist die Informationspolitik. Bitte fangt endlich an, die Leute zu informieren, was ihr tut. Bei den Sprintleuten ist so, die haben jetzt auch angefangen, Webinars und so weiter abzuhalten, wo sie so ein bisschen informieren, was sie dort machen, welche Probleme und so weiter. Und das muss aber durch die ganze Politik jetzt endlich durchgehen. Ihr müsst den Deutschen erklären, was ihr tut, warum und wie. Dann die Quellenverweise, wo ich dann viele Sachen gemopst und mir geholt habe. Das werde ich noch genauer beschreiben. Momentan gibt es zwei gute Informationsquellen, die sind auf GitLab und andere auf GitHub beschrieben, aber das muss ich noch genauer einsammeln. Und da ist eine Menge an Dokumenten und was sie diskutiert haben und wie das gehen soll und wann und so weiter und so weiter. Aber es ist Diskussion. Realisiert ist noch nicht viel. Okay, und dann wäre ich durch. Da werde ich das dann einstellen. Etwa getroffen. Ja.
Ja, ich bin schon mal am Mikro. Alle anderen können auch ans Mikro kommen. Ich habe so viele Fragen. Auf einer der ersten Folien waren also drei Anbieter gezeigt, die eine deutsche App entwickeln. Ich jetzt als normale Bürgerin, die eine E-Perso hat, wo kriege ich denn jetzt die App her und wie bin ich denn sicher, dass das die richtige ist, die echte, dass die vielleicht, wenn eine Altersverifikation gefragt ist, auch wirklich nur das rausgibt und nicht, ja.
Also
Geburtsdatum, Adressen, tralala.
Also es ist so, dass diese ganzen Grundstrukturen, was, wie funktioniert, überall dann gleich ist. Die müssen alle das Gleiche können. Es gibt aber verschiedene Betreiber. Und es kann natürlich sein, dass eine Variante, die von, sagen wir mal, Sparkasse kommt, natürlich in ihrem Sinne wirbt mit bestimmten Dingen. Aber grundsätzlich muss jedes Feature überall verfügbar sein. Dann zum Zugriff. Es gibt diesen Orchestrator, der Eisen drüber wachen soll. Wer holt da eigentlich was aus dieser App raus? Darf der das überhaupt? Und das wiederum, dieser Orchestrator steht über allen Anbietern, allen Betreibern. Natürlich gibt es dann schon ein bisschen Kritik. Man könnte ja diese zentralen Punkte angreifen. Klar, kann man, müssen die gucken. Mit dem Orchestrator muss man auch gucken, wie das dann verhält. Entscheidende Aussage ist aber, das war auch der Spruch mit der Frage, wer hat denn jetzt meine Daten? Diese ganzen Betreiber, Orchestrator haben nie Daten. Die Daten haben sie. Das ist beim E-Perso so und es ist dort erst recht so. Aber es wird von den verschiedenen Zulieferern wie Meldeämter und Sparkasse und Kfz und so weiter das bereitgestellt und ich kann das natürlich dann reinladen und das ist dann in meiner App drin. Aber wer sich das rausholen darf, habe ich einmal die Möglichkeit zu sagen ja oder nein und jeder darf nur bestimmten Teil sich holen, der ihm auch zugestanden ist anhand der Vereinbarung. Und jetzt habe ich die dritte Frage vergessen. Kannst du mal wiederholen?
Bitte? Ja, wie gesagt, wie kann ich denn ja sicher sein, dass also ich sehe das Problem, wenn es wirklich so viele Anbieter gibt, wie du jetzt gerade sagen wirst, da werden sich irgendwelche Anbieter zwischenschmuggeln und sagen, ja, ich bin hier eine E-Perso-App und werden die Daten irgendwohin abfließen lassen. Das ist ja gruselig.
Das wäre in der Theorie richtig. Hm. Ich gehe aber davon aus, so wie momentan die Projekte aussehen, dass sie diese Apps und Varianten ziemlich genau checken und überprüfen. Also auch kryptografisch checken, sind die original, halten sie sich dran und wenn nein, dann müssen die runter. Aber ja, von der Bereitstellung, allein schon die Ausweis-App war genauso auf F-Droid von Anfang an verfügbar wie im Google Play Store oder die Apple-Variante.
Okay, also es würde dann auch bei F-Droid?
Ja.
Das ist schon mal beruhigend, okay.
Das war bei der Ausweis-App so und ich hatte da mit Governicus auch mal mit einem länger gesprochen. Das supporten die, also das ist, oder sagen wir so, das ist denen im Grunde genommen egal, wie das rausgeht. aber die muss kryptografisch halt sauber sein und die muss dicht sein und die darf nicht manipuliert sein und die müssen alle bestimmte Standards einhalten. Aber dass es Fälschungsversuche geben wird, das ist wahrscheinlich.
Also ich wollte nur kurz anmerken, bei der Ausweis-App ist es bisher so, wer was abfragen möchte, der muss erstmal gegenüber der VfB, der Vergabestelle für Berechtigungszertifikate, beim Bundesverwaltungsamt nachweisen, dass er eine Sicherheitsinfrastruktur hat und sagen, welche Daten er will und das muss er begründen. Also ich habe das mal gemacht fürs Land Baden-Württemberg und wir durften fast alles auslesen, nur nicht den Künstlernamen, weil wir nicht begründen konnten, wozu wir den brauchen. Und da sind die schon streng und schauen nach. Und wenn man jetzt was auslesen möchte, man liest sie nicht direkt, sondern es geht über so ein Dreiecksverhältnis dann mit den Dienstleistern. Ja. Aber ich kann nur das auslesen, was mein Zertifikat hergibt. Also ich konnte nicht den Künstlernamen auslesen. Und außerdem wird er es nochmal angezeigt. Und derjenige, der Ausweisinhaber, dem wird dann gesagt, Land Baden-Württemberg will auslesen, Name, Vorname, Adresse und so weiter.
Korrekt.
Und dann muss der sagen, ja, 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 ja. Und dann gibt er seine PIN ein, erst dann kriegt er die Daten.
So ist es.
Und wenn das jetzt sinnvoll ist, dann müsste er praktisch die Apps, die müssten derselben Struktur gehorchen, sodass die Transparenz da ist und dass nur jemand, der jetzt ursprünglich mal nachgewiesen hat, gemäß Personalausweisgesetz, dass er das auslesen darf, dass der die Daten kriegt. Jetzt gut, wenn er die hat, dann kann er sie theoretisch missbrauchen.
Richtig.
Aber die Gefahr haben wir immer.
Also von meinem Kenntnisstand jetzt, genau das wird weitergeführt. Also beim ePerso war es so, das sind verschiedene Informationsgruppen. Das wird mit dem Zertifikat definiert, wer darf denn was. Das Zertifikat wird von eben dieser Stelle ausgegeben. Und das Ganze geht so im Wesentlichen mit dieser Ausweis-App weiter. Es ist auch ein anderes Konstrukt jetzt, es ist Software. Aber nicht jeder darf einfach fragen, was er gern möchte und das sammeln. Und wenn er das versucht, dann wird es da Ärger geben. Aber es ist eben alles noch im frühen Stadium. Weitere Fragen? Ja, gerne.
Ja, ich lache mich ein bisschen tot, weil ich halt noch zwei weitere Staatsbürgerschaften habe und ich kenne das, dass das über ein Bürgerportal problemlos funktioniert. Also ich erzähle jetzt meine Geschichte. Mein Reisepass ist abgelaufen, hier ins Konsulat reingelaufen, kein Stück Papier gesehen, freundlich empfangen worden mit einem Fixtermin. Ich könnte sogar verfolgen, zu welchem Zeitpunkt der Pass produziert wird. Also, und das ist ein Staat, der mitten in Europa ist und das geht seit 10 Jahren schon. Und im Schnellverfahren in Zukunft, in 2 Jahren, habe ich meinen Pass innerhalb von 1 Stunde, wenn ich vor Ort bin.
Ja.
Und zahle keinen Cent mehr.
Ja. Das ist richtig. Das wesentliche Problem an der ganzen Sache ist, das ist ja nur eine Bereitstellungsausweisstruktur. Problem ist aber, nehmen wir diese Einwohnermeldeämter und was dahinter ist.
Alles kann ich darüber machen.
Ja, alles. Könnte ich machen.
Nein, alles. Ich sehe jedes Dokument.
Ja. Ja.
Das ist
alles. Ja, die elektronische qualifizierte Signatur ist nicht das Problem. Das Problem sind die Datenanlieferer. Also wenn ich nochmal das Bild... Ja, wenn ich im Hintergrund sowas habe und habe wieder nur einen Webserver davor gebaut,
ja.
Da kann ich... Ja, und wenn ich ja, genau. So. Also, was dahinter passiert.
Und zwar bei jedem Rechtsgeschäft, wo ich hingehe, werde ich nicht gefragt, ob die den Ausweis auslesen können. Die können nur bestimmte Daten. Da habe ich einen PIN, den ich freigebe und da gibt es auch keine Schreibfehler mehr.
Und da
heißt auch ein Herr Müller, der in dem Land ist, auch Herr Müller und nicht irgendein Herr Müller.
Das ist so mit dem E-Perso auch. Das Problem ist nur, die müssen das haben, die müssen die entsprechende Software installieren und die müssen wissen, wie man es benutzt. Und genau das ist hier nicht der Fall. Inklusive, wenn ich auf so ein Einwohnermeldeamt gehe, ich habe zum Beispiel auch bei der Stadt Stuttgart nachgefragt, wie ist denn mit Zertifikat und Pipapo? Und die arme Frau hat da so ganz kratzbürstig reagiert. Mit dem Hintergrund, mir klarzumachen, was ich eigentlich will. Also das Problem ist einfach, dass die heillos hinten nachhängen und die wissen gar nicht, wie sie manchen Sachen gemacht kriegen sollen. Zum Teil laufen die Leute weg. Dann liegt, weil ein Haufen Papier noch in Papier rumliegt, werden die auch nicht fertig. Also das hat nichts mit dieser E-Perso oder Wallet oder sonst was zu tun, sondern das ist das Ganze, was dahinter passiert, wie diese Behörden aufgestellt sind, wie viel noch im Aktenschrank ist und. Damit steht und fällt es leider. Ich denke halt jetzt von der Behörde, man hat verstanden, man muss mal einen Anfang machen. Deswegen das Ding und auch diese Deutschland-App. Es ist nicht ganz uneigennützig, aber es ist höchste Zeit. Und das muss halt durch die ganzen Behörden durchgehen. Okay. Ja, also die Frage ist, wie sieht es bei anderen Behörden wie BaFin und so weiter aus? Also mein Kenntnisstand ist, dass es die Behörden wie die BSI sich darum kümmert und oder oft ziemlich enttäuscht ist, wie wenig bei Firmen und so weiter gemacht ist. Aber wir haben eine Menge Behörden, die haben verschiedene Interessen. Und allein schon die Kenntnis über Datenschutz und was es bedeutet und wie man es macht, das unterscheidet sich doch sehr und ist in vielen ja, sehr ausbaufähig. Die wissen, dass man bestimmte Papiere in Reißholz stecken muss und nicht einfach in Abfallcontainer schmeißen darf, aber das war es auch schon. Und da ist das Problem.
Ich hätte zwei Fragen. Bei der Gesundheitskarte behauptet man ja immer, Befunde und was weiß ich was sein, auf der Karte, es ist falsch, es ist dann zentral auf irgendeinem Server. So ist es. Wie sieht es beim E-Perso aus? Sind alle diese Daten, die Sie jetzt heute gezeigt haben, auf der Karte gespeichert oder gibt es da auch einen zentralen Server?
Es gibt zwei Speicherorte. Das eine ist die Meldebehörde, die diese Daten hat und schlecht schützt, leider. Und es gibt den E-Perso, wo auf dem Chip Daten sind. Und diese ganze ID-Out-Mimik, die hat keine Daten. Die speichert die auch nicht.
Und welche Daten sind dann tatsächlich auf der Karte? Nur das, was man lesen kann? Oder mindestens Fingerabdruck und noch alles?
Ja, im Chip sind auch die Fingerabdrücke. Es gibt eine ganze Menge Elemente. Fingerabdrücke, Alter, Doktortitel, Geburtsdatum, das ist alles hinterlegt. Es gibt etwa 20 Gruppen, die auf diesem Secure-Chip gespeichert sind. Und je nach Berechtigungszertifikat kann ich die lesen oder auch nicht. Aber abhängig natürlich davon, was diese Meldebehörden anliefern. Und Thema Datenschutz, ich kann da über die Karte und Secure-Element lange diskutieren. Wenn das so ist, wie ich das gesehen habe, dass Auskunft teilen, diverse weitere einfach so Meldedaten, auf denen ihre Datenbank abfragen kann. Tja, außer schimpfen kann ich da auch nicht mehr machen.
Okay. Als Frage, kann man sowas eigentlich auch ungültig machen, wenn man jetzt meinetwegen das Handy verliert?
Die Frage ist, was passiert, wenn das Handy verloren ist? Im Idealfall ist es so gebaut, dass das Ding einfach endgültig verriegelt ist und gar nichts mehr lesbar ist von der App. Und es ist eine Diskussion über ein Backup. Momentan ist es so, dass man das nur auf einem Gerät installierbar machen will und keine weiteren Kopien zulassen, was ich nicht so gut finde, aber okay, so sind die Planungen momentan. Er kann sie gar nicht lesen, er kriegt dieses Ding nicht gelesen.
Ja, das schon, aber er hatte das Handy. Man könnte meinetwegen mit dem Handy einkaufen gehen.
Nein, kann er nicht, weil er kann eben nicht hingehen und sagen, ich bin der, ich habe das Gerät. Er kriegt die App nicht auf. Also da wird schon durchgezogen, dass es nicht geht. Und diese Secure-Element-Geschichten bedeuten halt, dass kryptografisch hinterlegt ist, wer kriegt das auf, wer kann das öffnen. Und wenn es gut läuft, dann wird es einfach gelöscht.
Was mir natürlich dazu auch einfällt, ein Gerät kann auch kaputt gehen.
Ja.
Und dann?
Das bedeutet momentan, dass wenn das eine Gerät kaputt ist, dann ist erstmal Schluss.
Genau.
Dann hole ich ein zweites, trage das da wieder ein, fliegt das alte raus, der holt sich die Attribute, das ganze Zeug einfach wieder von den entsprechenden Attribut-Providern, PID-Providern. Okay. Also ich bin nicht ohne Daten.
Und das, was machen wir mal, wenn es einen Blackout gibt?
Das ist bei dieser App so. Die Daten werden hergeholt, die werden lokal gespeichert. Wenn das Netz nicht mehr tut, kann ich trotzdem zeigen. Aber mit den Secure-Geschichten und weitere Durchreiche an irgendwelchen Servern, das muss ich dann in die Zukunft zeigen, ob das wirklich so funktioniert. Oder ob die dann irgendwann sagen, ja, wenn kein Server, kein Orchestrator, nichts mehr erreichbar, dann ist eben Feierabend. Da ist aber die Diskussion noch nicht zu Ende. Okay. Ja, dann herzlichen Dank. Danke für die Fragen.